Vize-Weltmeister mit 16 Jahren, Weltmeister mit 17, Doppelweltmeister mit 18. Luke Littler demontiert Gian van Veen im Finale der Weltmeisterschaft 2026 mit sage und schreibe 7:1.
Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen, hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast mit der letzten der täglichen Ausgaben. Also wir haben den gesamten Dezember jetzt jeden Tag eine Folge aufgenommen und jetzt auch eben am 3. Januar bzw. 4. erscheint die Folge. Aber ich sehe gerade britische Zeit, wir nehmen noch weit vor Mitternacht auf und das liegt an diesem unglaublich einseitigen Finale in der West Hall des Alexandra Palaces. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße erstmal Jan Toden, hi.
Hi Kevin, schön, dass wir auch außerhalb Londons nochmal zusammenfinden.
Ganz genau, und das Finale erfordert natürlich eine besondere Maßnahme. Wir sind zu dritt in der heutigen Folge und Mads Nicholson ist wieder da vom NDR für die Tagesschau im Einsatz gewesen und auch zwischen den Jahren mit uns vor Ort.
Moin Moin aus Hamburg.
Ja, Mads, Jan, also wir haben jetzt alle nicht damit gerechnet, dass wir so früh aufzeichnen werden. Ich habe fairerweise dann jetzt auch die Pressekonferenz nicht mehr vollständig mitgenommen, weil man es ja dann auch im Nachgang bekommt. Der Text für NTV war dann wenige Minuten nach dem verwandelten Matchstart online. Und das war ja auch ganz einfach, weil man konnte sich schon sehr früh darauf vorbereiten, dass Luke Littler wieder Weltmeister werden würde. Erstmal so eure Sicht auf die Dinge, die erste Quick Reaction sozusagen, wie man es neudeutsch sagt, Jan, zu diesem Finale ganz kurz, ja, war dann doch zu einseitig, um hier irgendwie was schön zu reden.
Ne? Ja, war leider zu einseitig, einfach sehr, sehr klar. Hatten wir, glaube ich, alle nach gestern anders erhofft. Wir hatten es in der kleinen Gruppe heute Morgen ja auch nochmal. Hatte ich die Frage nochmal aufgeworfen, stehen wir alle noch unter dieser Van Veen-Demonstration von gestern oder sollten wir uns nicht realistisch einordnen? Ich hatte es, glaube ich, bei 80-20 oder 90-10 Littler dann taxiert, obwohl mein Herz was anders gewünscht hätte. Und ja, leider ging dann doch alles sehr, sehr schnell.
Mads, wie ging es dir? Mit welchen Erwartungen bist du rein? Also ich war fairerweise eher nur so 60-40 Littler, deswegen da Props an Jan, der das besser vorausgesagt hat. Aber wie bist du ins Finale gestartet?
Ja, ich hatte auch eine Tippgruppe. 7-4 Littler hatte ich gesagt vorher. Also ich, ja, beeindruckt und ein bisschen enttäuscht. So würde ich es mal zusammenfassen, weil es ist ja unfassbar, wie der Bursche spielt. Und es gab ja auch Phasen, er verpasst halt mal ein paar Doppel. Er verliert den ersten Satz. Und trotzdem hattest du ja nie das Gefühl, dass das irgendwie ein Finale wird, das auch nur ansatzweise ausgeglichen und interessant werden könnte. Ich habe dann so gedacht, aus Fansicht, dann bezahlst du da ein Finalticket, fliegst nach London. Ja, und dann siehst du da so ein einseitiges Ding. Aber es war jetzt die reine Spielzeit. Ich habe es jetzt gar nicht mehr, weiß nicht, ob das einer von euch weiß, irgendwie knapp über eine Stunde oder was wird es gewesen sein, so um den Dreh. Ne? Ja, fand ich ja beeindruckt und enttäuschend, zeitgleich. Ich weiß noch nicht, zu was ich mehr tendiere, aber das ist ja nicht das Problem von Luke Littler, dass ich oder die Fans gerne ein enges Spiel gesehen hätten.
Ich kann euch zur Spielzeit nur sagen, ich hatte es euch im Vorgespräch schon gesagt, ich bin, bevor das Finale losging, in einem Pub habe ich heute geschaut, Public Viewing gemacht, in einem Irish Pub in Freiburg, bin ich auf Toilette gegangen und da lief Afrika Cup, Mali gegen Tunesien, erste Halbzeit, Mali mit einem Mann weniger. Ich dachte, das wird eine schnelle Partie. Und als dann das Darts-Finale um war, schalteten die in dem Pub relativ schnell wieder zum Afrika-Cup und da waren Mali und Tunesien im Elfmeterschießen. Also da ist eine Halbzeit, eine Verlängerung und ein Elfmeterschießen über die Bühne gegangen und Luke Littler hat sich von Gian van Veen schneller entledigt. Ja, ich habe dann auf dem Heimweg, um nochmal deinen Gedanken von gerade, Mads, aufzugreifen, zu einem Freund gesagt, naja, wir sind jetzt irgendwie genervt ob dieser Dominanz. Man könnte es aber auch anders sehen. Es ist einfach, es sind fantastische Leistungen, die wir da sehen. Die machen es uns natürlich langweilig, weil andere nicht mithalten. Aber das war einer der besten Finalscores aller Zeiten. Also was der Junge liefert, ist schon gigantisch. Spannung ist natürlich aus Fansicht da schöner. Und ich bin froh, dass ich kein Finalticket für diese kurze Session erworben habe. Ja.
Ich muss erstmal sagen, es gab auch eine positive Nachricht am heutigen Tag, denn es gab wieder die Halb-Halb-Schals vor dem Alexandra Palace zu erwerben und da habe ich auch noch einen abgegriffen, deswegen zumindest für die Sammlung war es positiv. Ansonsten,
wie teuer? Ja,
20 Pfund. Und jetzt die Frage, die haben doch im Vorjahr und also es gibt sie seit dem ersten Littler-Finale. Die haben doch 25 gekostet, oder Jan?
Ich würde auch sagen, ich habe letztes Jahr leider keinen bekommen. Da hast du, glaube ich, den letzten abgegriffen
in
der Halle. Und ich war ja auch schon wieder in Freiburg. Und deshalb weiß ich es nicht mehr ganz genau. 25 wäre das von vor 2 Jahren, was ich noch so im Kopf gehabt hätte.
Also Inflation kickt überall rein, nur nicht da. Ne? Also dementsprechend eine besondere Entwicklung und ja, jetzt auch stolzer Besitzer eines Littler Van Feen-Schals. Auf jeden Fall war es dann eine kurze Sache. Bevor wir jetzt zum Spielerischen kommen, können wir ja auch nochmal so ein bisschen diesen Abend der Abschiede nochmal fassbar machen. Für John McDonald war es der letzte Auftritt, für George Noble auch, was mir gar nicht bewusst war im Vorfeld. Habe ich jetzt nochmal gefunden, bei Twitter ging irgendwie der Screenshot rum von der damaligen PDC-TV-Online-Meldung am 19. Januar 2007, dass die PDC John McDonald und George Noble verpflichtet hat, am selben Tag. Also die starten am selben Tag bei der PDC und hören am selben Tag auf. Mats, welche Verbindung hast du zu, gerade ich sag mal, George Noble ist jetzt ein Caller-Schiedsrichter, aber John McDonald ist natürlich schon nochmal ein bisschen ikonischer und ist so ein bisschen das, was Russ Bray für die Caller war als MC, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ikone der PDC und auch so einer der ersten, als ich angefangen habe, über Darts zu berichten, damals ja eher noch so vor 10 Jahren, als ich so meine ersten Beiträge gemacht habe. Wie funktioniert das eigentlich? Warum funktioniert das im Fernsehen? Da habe ich auch gelegentlich mal ein Interview mit John McDonald geführt, der ja auch natürlich voll auf den Punkt da reden kann und ein super O-Tongeber ist und irgendwie, ja, ein guter, extrovertierter Typ, bei dem ich aber auch immer das Gefühl hatte, er nimmt es auch nicht zu ernst, ne? Also ich glaube zum Beispiel jetzt, wenn er sagt, dass er es nicht vermissen wird, also die Aufgabe an sich, sondern eher so das Team, mit dem er arbeitet und die Menschen, die er trifft, das ist klar, aber dem nehme ich das ab. Ich glaube schon, dass der auch immer gut trainieren konnte, das ist das Business, das ist die Show, ich habe da halt meine Rolle, also ich glaube jetzt nicht, dass der zu Hause sitzt und ja, die ganze Zeit da der Tour nachweint, auf der er nicht mehr unterwegs ist. Beeindruckender Typ, irgendwie das Gesicht natürlich als MC und ja, ein paar legendäre. Ja, sind es Versprecher oder sagen wir mal Interpretationen oder eigene Auslegung von Namen, würde ich es vielleicht mal eher nennen, hat er ja auch durchaus auch geliefert in den vergangenen Jahren.
Also am allerschönsten fand ich, das war ein Kommentar jetzt, nachdem Christoph Ratajski ins Viertelfinale eingezogen hat, so nach dem Motto, imagine, John McDonald muss als letzte Amtshandlung Christoph Ratajski auf die Bühne holen oder so. Ne? der war ja auch schon mal Radzecki oder sein Kollege Radek Zaganski war Radek Zagnaski. Also das ist auch einfach schön. Ne? Oder auch, ich erzähle sie jetzt auch noch ein letztes Mal wahrscheinlich in dem Podcast und schon zum 27. Mal, World Cup of Darts 2024, Italien sensationell im Viertelfinale. Kroatien auch, müsste dieselbe Session gewesen sein und John McDonald sitzt hinter mir, hat da gerade seinen Zettel und will sich jetzt aufschreiben, wer gegen wen spielt für die nächste Session und dann fragt er mich, wer spielt denn da jetzt für Kroatien? Ich hätte dem jeden Namen nennen können und er hätte ihn einfach so gebracht. Also ich hätte ihm sagen können, Robert Marjanovic nochmal für Kroatien am Start. Er hätte es so über den Äther gezogen und ja, ist wirklich eine Type und ein Mensch, also so habe ich ihn wahrgenommen, der kann ja nicht unironisch mit einem agieren, so hinter den Kulissen. Der ist immer irgendwie lustig und hat immer irgendwie einen Spruch auf den Lippen. Hat übrigens dann auch echt, als er dann runterging nach der Ansage, als beide Spieler oben waren, haben dann auch die ganzen PDC-Mitarbeiter dort unten gestanden von der Security, haben so ein kleines Spaliergebiet da gestanden und ja, war schon sehr emotional, das hat man ihm auch angemerkt und ja, für George Noble auch, also das ging mir auch, wenn George Noble eingeblendet wurde, also hat man auch gemerkt, so gerade am Anfang, als dann nochmal auch die Sonderdurchsage kam, ja, ist dann schon was Besonderes nach fast 20 Jahren.
Ne? Ja, und auch, dass er durchgecallt hat dann nochmal zum Abschied, ne? Ja. Also ist natürlich auch echt eine schöne Geste gewesen. Obwohl, war ja auch nicht so lang. Also.
Das stimmt. Wie Russ Bray vor 2 Jahren. Ne?
Wobei das Finale länger war. Ne? Ja. Da wäre normalerweise der zweite Caller dran gewesen. Ja, heute hat er das, glaube ich, ganz gut hingekriegt mit den am Ende 8 Sets.
Übrigens PDC-Medienchef Dave Allen hatte ja auch den letzten Tag in der Rolle, wird jetzt Head of Development und da gab es dann auch nochmal eine Verabschiedung im Medienraum, so eine Stunde 20 vorm Spiel haben da die Kollegen nochmal das Wort ergriffen und haben ihm dann auch ein Abschiedsgeschenk gemacht. Und an der Stelle würde ich sagen, gehen wir jetzt rein. Wahrscheinlich wird es schwer, überhaupt länger darüber zu sprechen, über das Spiel, als über das ganze Brimborium drumherum. Aber zumindest die Anfangsphase hat ja schon ein bisschen Gesprächspotenzial gebietet. Jan, Priam van Veen gewinnt den ersten Satz, einen Satz, in dem er gar nicht so gut spielte. In dem Moment habe ich zu Adrian gesagt, das ist eigentlich die perfekte Zutat hier für ein sehr, sehr enges Finale, dass er selbst dieses Set hat für sich entscheiden können. Wie ging es dir?
Ja, mir ging es ähnlich. Wobei man sagen muss, er startet ja erstmal mit einem richtigen Knaller rein, mit einem High-Finish 116. Direkt im ersten Leg, genau, wo man denkt, okay, der hat doch vielleicht wieder die Form von gestern. Aber dann wird es schon relativ rasch im dritten Leg doch fehleranfälliger. Er hat wirklich viele Fehler, die Präzision fehlt. Littler kann ihn breaken. Dann macht aber auch Littler im vierten Leg einige Fehler, verpasst die Doppel-5 zum Set. Rian van Veen gelingt das Rebreak. Ja, und dann die Sider, fand ich recht spektakulär. Rian van Veen steht wieder auf der 170, auf der er gestern auch so oft stand und verpasst sie knapp. Littler kann daraus aber kein Kapital schlagen, spielt relativ ungenau. Und wer Lippen lesen kann, weiß, dass er dann unschön geflucht hat. Genau, denn er hat eigentlich auf seine, es waren ja sein Paradedoppel, Doppel 20, Doppel 10, auf die er dann auch auslässt. Und Rian van Veen zieht das Ganze dann. Und da hat Littler, ja, also wirklich nochmal anschauen und Lippen lesen, also wirklich ziemlich unflätig geflucht. Und man dachte, okay, vielleicht kommt Rian hier doch in Littlers Kopf rein. Man muss aber auch dann sagen, dass nach diesem ersten Satz Rian van Veen nur noch 5 weitere Legs im gesamten Match geholt hat. Also er ist irgendwie nicht in den Kopf reingekommen. Er hat das Niveau von gestern nicht halten können. Und die Hoffnung, die ich nach diesem ersten Satz hatte und auch das ganze Pub, in dem ich saß, war angezündet. Ja, die wurde dann leider relativ schnell erstickt.
Du willst neue Darts ausprobieren, hast aber überhaupt keine Lust darauf, direkt viel Geld für ein Set auszugeben, das dir dann am Ende vielleicht überhaupt nicht liegt? Dann ist Dartsline.de genau das Richtige für dich. Das ist nämlich Deutschlands erster Dart-Verleih, gegründet schon 2020. Und da kannst du dir dann Darts einfach ausleihen und in Ruhe testen.
Und das Ganze ist sogar richtig günstig. Ab 4,99 Euro bekommst du bereits ein Set für 3 Tage. Wenn du es länger testen willst, überhaupt kein Problem. Du kannst doch einfach auf 5, 7, 10 oder sogar 15 Tage verlängern gegen einen kleinen Aufpreis dann. Besonders cool sind dabei die Rabattcodes. Wenn du 2 Sets leihst, sparst du 15% mit dem Code 2for1, also 2 groß F-O-R-1 und bei 3 oder mehr Sets sogar 25% mit dem Code 3for1.
Auch beim Versand musst du dir keine Sorgen machen, du zahlst die Versandkosten nur einmal und für den Rückversand liegt dann eben direkt ein kostenloses Etikett im Paket. Das ist super unkompliziert und die Auswahl, die kann sich auch sehen lassen bei dartsline.de. Rund 200 verschiedene Modelle, die ständig erneuert werden. Was nicht gut ankommt, das wird einfach aussortiert, so bleibt die Auswahl immer spannend.
Und wenn du möchtest, kannst du dir die Darts sogar gleich mit Zubehör leihen, also mit Shafts und Flights mit dazu. Bei Target Darts kannst du sogar die Spitzenlänge anpassen lassen, länger oder kürzer, ganz wie du willst. Also, wenn du Darts testen willst, ohne Risiko, schau unbedingt vorbei auf dartsline.de. Die Promocodes findest du auch noch einmal in den Shownotes.
Ja, Mats, er hatte irgendwie von Anfang an keinen vernünftigen ersten Dart oder zu selten da das Triple gefunden, war so mein Eindruck bei Rian van Veen auch in dem ersten Satz schon. Denn auch der war jetzt abgesehen vom ersten Leg, in 9 von 10 Fällen gewinnt er so einen Satz nicht gegen Luke Littler. 17 Darts zweimal zum 2-2 und 3-2, also selbst 17 Darts zum Break sind halt, 17 Darts zum Hold sind halt super selten gegen diesen Luke Littler bei der WM.
Ja, absolut. Und da dachte ich halt auch, wow, so ein Start, also mir war, also es ist ja klar bei dieser Paarung gewesen, er muss irgendwie am besten in Führung gehen, am besten 2-0, dass es irgendwie spannend werden könnte. Und am Anfang dachte ich schon, da geht so ein bisschen was, weil Littler im ersten Jahr schon 3 Set-Darts auch verpasst dann, nicht so sicher gewesen. Und dann reichen da eben diese 17er zur Führung im zweiten, dann checkt er zweimal die 145, die 127, verpasst dann nochmal die 127, das wäre das 2-0 dann gewesen. Also in diesen ersten beiden Sätzen dachte ich wirklich, wow, es könnte spannend werden, es geht ein bisschen was. Aber du hast ja auch bei Littler von Beginn an gemerkt, der war unzufrieden, ne? Diese Reaktion, dass ich auch dachte, oh, scheiße, der ist unzufrieden mit sich selbst, das könnte jetzt richtig schlecht für den Gegner werden. So ist es dann ja auch ein bisschen gekommen, ne? Und er war auch, fand ich, noch sehr lange unzufrieden. Zumindest hat er das auch immer wieder signalisiert in der Gestik, auch als er schon deutlich führte, wo ich dachte, was ist sein Ziel? Will er jetzt den neuen Darter spielen oder was hat er im Kopf? Also was stört ihn noch oder was ist noch nicht gut? Ja, aber als dann im zweiten Satz, als Van Veen da die 127 verpasst zum 2-0, das wäre es natürlich gewesen, ne?
Ja, und da legt ja Littler dann auch im Decider nochmal nach, checkt selber dann High Finish 116 zum Set. Das wäre es gewesen, ne? Littler da auch betont, cool. Ich glaube, als Van Veen seinen High Finish verpasst und Littler die 60 rausnimmt, da zuckt er so cool mit den Schultern hoch und sagt so, jetzt irgendwie normales Business, legt dann dieses High Finish nach und ja, war trotzdem, wie du sagtest, immer noch so ein bisschen unzufrieden. Aber ja, war die Messe leider irgendwie schon fast gelesen und Littler hat, glaube ich, dann wirklich diese Perfektion noch gesucht. Eine 170 war ihm, glaube ich, noch wichtig, die dann ja auch noch kam und der Neuner wäre ihm auch noch wichtig gewesen, glaube ich. Für die Medienschaffenden wäre es meiner Meinung nach eine Katastrophe gewesen, diesen Neuner Ding mit dem Zuschauer, der ausgewählt wird und dann da noch Action machen neben dem Finale, aber Luke Littler wollte das, glaube ich, ganz, ganz dringend.
Jan, du hast ja eben gesagt, nach dem ersten Satz gewinnt Rian van Veen eben nur noch diese, was waren es dann, 5 Lecks.
5 Lecks. Noch
bekloppter wird das ganze Jahr, wenn man sich vor Augen führt, dass er 2-0 geführt hat im zweiten Satz, also mit den zwei High Finishes, 145 zum Break, dann 127 zum Hold. Da muss man schon sagen, das ist insofern schon ein Anzeichen gewesen. Er brauchte schon sehr früh diese ganzen High Finishes und die kannst du halt nicht immer rausnehmen, ne? Und er hätte es fast sogar geschafft im vierten Leg von Satz 2 mit der 127, war ja auch knapp auf der Doppel-8, verpasst außen. Littler checkt dann die 60, wackelt mit den Schultern, wie gesagt, und im Decider checkt er die 116. Da war aber Van Veen, glaube ich, noch nicht so weit unten. Ja, und auf jeden Fall, danach sind es ja dann sogar nur noch 3 Lecks und das ist wirklich ein Fiebertraum. Also wer hätte das denn gedacht, dass das Spiel danach so läuft? Klar, willst du irgendwie idealerweise 2-0 in Führung gehen aus Sicht des Niederländers, aber trotzdem war es ja ein völlig okayer Start auf dem Scoreboard, aber er hat halt nie sein Highscoring so gefunden, wie er es gebraucht hätte und vor allen Dingen hat er ehrlich gesagt nie seinen ersten Dart gefunden, oder Mats?
Ja, absolut. Das hat man gesehen. Die Höhe stimmte nicht. Da hat er sicherlich auch sehr mit sich gehadert. Auch ihm war die Unzufriedenheit, fand ich, schon auch immer wieder deutlich anzublicken oder anzusehen. Und für mich war dann, wo wir gerade bei Blicken sind, der Knackpunkt war für mich so dieses Break von Luke Littler im dritten Satz, das Break zum 2-1, wo er sich umdreht. Und dieser Blick in die Kamera, das war wirklich pure Entschlossenheit und pures, ey, jetzt bin ich da und jetzt geht's in meine Richtung. Also das habe ich mir ja echt ganz dick notiert und kurz danach kam ja auch dieses 170er-Finish, ne? Nochmal als Ansage hinterher, dass dieses Break und dann fuhr der Zug da los mit diesen 6 Lecks in Folge, die er da gewonnen hat. Also das war so für mich der Moment, als ich dann auch Littler eben sah in seinem Gesicht, du merktest dann diese pure Entschlossenheit, diese Unzufriedenheit, die komplett umgewandelt wird, eben in diese herausragende Leistung. Und ja, da hatte ich dann das Gefühl, oh, ja, jetzt wird's richtig, richtig schwer für den Kollegen Van Veen.
Ja, und das war ja nicht nur diese 170, sondern diese 170 hat er ja völlig ohne Not gespielt. Rian Van Veen war noch außerhalb des Checkbereichs. Also es war auch nochmal so eine Machtdemonstration. Und da kannst du als Gegner dann halt wenig machen. Also wie Kevin ja gerade sagte, er musste häufig High Finishes rausnehmen. Ist ja auch so, dass er in diesem dritten Satz, also Rian Van Veen, die 125 eben knapp verpasst, als Littler breakt. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass eben nicht nur der erste Dart schlecht war, sondern dass auch die Doppel nicht an sein Spiel von gestern rankam. Gestern lag er bei 55%, hat, glaube ich, genau, hat 22 von 40 Darts auf die Doppel genutzt, war in der funktionalen Doppelquote bei fast 100% lange Zeit im Spiel und heute lag er am Ende, glaube ich, bei 38%, also 8 von 21 und das ist dann ein gehöriger Unterschied. Und das macht ja dann auch wieder sein Scoring am Ende schlechter. Er hat ja dann, glaube ich, im dritten Satz müsste es gewesen sein, hat Rian Van Veen erstmals überhaupt keinen Dart mehr auf Doppel. Also er kommt dann nur noch selten in die Situation, auf Doppel zu werfen, hat eigentlich dann nur noch einen reinen Scoring Average und der lag diesmal unter 100 und dann ist es gegen die 106 von Littler einfach zu wenig.
Ich glaube sogar, die Doppelquote ist fast in der Bewertung ein bisschen vernachlässigbar zu betrachten, weil er einfach so wenige Chancen hatte auf Doppel. Ne? Also selbst wenn er die Quote hochzieht auf über 50%, dann hätte er 11 von 21 da stehen. Ja, ganz ehrlich, wäre auch egal. Ne? Aber der hat nur 21 Darts auf Doppel bekommen, während Luke Littler, was sind es, 50 an der Zahl hatte. mehr als das Doppelte. Und da waren jetzt auch nicht etliche Fahrkarten dabei. Klar, im ersten Satz, wo er dann da ausnahmsweise mal Doppel 20, Doppel 10 mit drei Klaren liegen lässt und so. Ne? Aber ansonsten, also das zeigt ja einfach, wie schlecht dann auch Van Veen häufig im Setup war und wie oft er dann im High-Finish-Bereich checken musste. Und das kannst du halt nur ein paar Mal schaffen. Und ja, du sprichst es an, Jan, dieser eine, was ist es dann, vierte Satz ohne Dart auf Doppel.
Ja.
Mats, ab welchem Moment hast du jetzt nicht mehr mit dem Comeback gerechnet? War es im Prinzip schon ab dem vierten Satz 3-1 Littler?
Ja, also für mich war es, wie gesagt, der Wendepunkt war dieses das Break im dritten Satz, dann das 170er Finish und dann eben dieser vierte Satz ohne Dart auf Doppel. Da kommst du auch nicht mehr ran, ne? Natürlich hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er dann vielleicht 1-7 verliert, sondern ja, dann holt er halt vielleicht noch zwei Sätze, ne? Aber das ist ja kein Comeback, wenn der am Ende dann 3-7 verliert. Also das Gefühl hatte ich nun wirklich nie. Und dann stoppt er diesen Lauf ja irgendwann auch mit diesem 137er Finish. Aber es geht sofort weiter. Auch dieses 137er Finish musste er dann rausnehmen, um irgendwie diesen Lauf mal zu stoppen, damit mal ganz kurz es vorbei ist. Dann kam die Wespe, auch dir konnte Littler nicht irritieren oder ihn letztendlich, eigentlich war es fast der einzige gefährliche Moment, hatte ich so ein bisschen den Eindruck.
Genau dasselbe habe ich auch geschrieben in meinem Text. Er hatte nur vor der Wespe Angst.
Genau.
Also nicht vor dem Gegner oder vor den Zuschauern oder sonst wem.
Weil da hat er nun wirklich Reaktion gezeigt, ne? Also dieses Wedeln da mit der Hand, also ich glaube, die hat ihn schon beeindruckt, aber das war eben auch kurz danach, nach diesem 137er Finish, also so in kurzer Zeit, High Finish vom Gegner, Lauf gestoppt, dann kommt diese Wespe und es geht einfach so weiter. Ja, also, ja, es ist, ich bin da ein bisschen sprachlos. Es sieht halt alles so einfach aus, es ist so selbstverständlich und wie muss sich das als Gegner anfühlen, wenn du merkst, es ist völlig egal, was auf dieser Bühne passiert, vor allen Dingen auf dieser Distanz, es ist ja ultra lang dann und auch das, finde ich, hat man bei Littler jetzt auch deutlich gemerkt, das hat er auch oft in den Pressekonferenzen gesagt, vor den ersten Runden, ne, da hatte er fast am meisten Respekt, weil die Distanz so kurz ist, aber auf der langen Distanz, da ist er so sicher, da fühlt er sich so wohl, dann kann der halt auch mal einen Satz verlieren, aber wer soll denn aktuell 6 oder 7 Sätze, wenn wir hier Richtung Halbfinale, Finale sprechen, gegen Luke Littler gewinnen auf dieser Bühne? Das ist ja fast unvorstellbar.
Und wir reden hier, ja genau, ich wollte nur sagen, wir reden hier bei Rian Van Veen ja sogar über denjenigen, der es hoch verdient hat, im Finale zu stehen, der die besten Darts ansonsten gespielt hat. Und wenn selbst der nicht in die Nähe eines engen Spiels kommt, dann klingt das nicht gerade verheißungsvoll. Aber gerne weiter mit dir, Jan.
Nee, ich wollte nur sagen, und die, bei denen man hofft, dass sie es könnten, die rufen dann eben doch nicht ganz das Spiel ab, was sie gegen die anderen zeigen. Das ist Ryan Searle gestern gar nicht gelungen und Chian eben heute auch nicht. Vielleicht noch zu der Wespe. Ich fand das ganz lustig dahingehend oder ganz interessant, weil Littler hatte ja wirklich ein bisschen Angst vor dem Biest. Und es hat aber Rian Van Veen mehr rausgebracht. Der hat danach kaum noch ein Triple getroffen in diesem Satz, obwohl er ja vorher dieses High-Finish hatte. Und dann könnte man wieder hier irgendwas von Momentum oder sonst wie überlegen. Aber Littler hat irgendwie die Sorge und man hatte so ein bisschen das Gefühl, jetzt will der nochmal schneller von der Bühne, damit sich irgendeiner dieser Wespe entledigt. Aber Rian Van Veen hat danach ja keinen Stich mehr gemacht.
Kein Stich ist schön.
Ja, in der Tat. Also die Messe war komplett gelesen. Und ja, das war dann so der letzte Moment, wo Van Veen nochmal irgendwas hätte ausrichten können mit diesem 137er Finish. Aber dann kommt die Wespe und ja, wendet dann quasi diesen Satz und danach, also im Prinzip so richtig viel ist nicht mehr passiert, ne? Okay. Littler auf der Hatz nach dem neuen Data startet nochmal mit 6 Perfekten und solche Geschichten. Am Ende im achten Satz ist es ein High-Finish in Style dann natürlich auch, die 147. Van Veen nimmt nochmal ein Leck mit da in dem letzten Satz, aber ansonsten fällt mir jetzt gerade relativ wenig ein. Publikum war natürlich dann auch schon merklich sehr, sehr ruhig geworden, ist mir aufgefallen. Ja, wie ging es dir, Mats? Sonst noch irgendwelche Szenen, die ich jetzt gerade vergessen habe?
Ja, das Blut auf dem Board.
Ja,
da,
stimmt.
Wo kam es eigentlich genau her? War es der Knöchel an der linken Hand von Van Veen, als er den Dart rausgezogen hat? Oder in der einen Fernseheinstellung sah man es so ein bisschen, ich glaube, es war an der linken Hand bei ihm, aber wo genau ihm das passiert ist und das, meine, ich habe es mir schon gedacht, es sieht natürlich nicht schön aus. Ne? Sie sind natürlich mitten im Set drin. Also ich habe mich dann auch gefragt, wann tauschen sie jetzt dieses Board? Die werden ja jetzt nicht die nächste Werbung abwarten. Lass sie wenigstens das Set zu Ende spielen. Aber ja, also habe ich so noch nicht gesehen. So ein Blutfleck auf dem Board. Auch noch so prominenter, mitten in der 5. Ne?
Ja, in der Tat, also das war natürlich sehr, sehr offensichtlich. Wir hatten ja jetzt schon häufig so diese Geschichten mit irgendwie Blut oder so. Wer war es noch zuletzt beim Grand Slam oder so? Michael Smith, der sich ja da auch irgendwie dann das alles blutig gemacht hatte. Aber da ist das Board nicht in Mitleidenschaft gezogen. Aber im Prinzip, also die zweite Hälfte des Spiels erzählt sich eher über diese Randgeschichten, über Blut am Board, Boardtausch und die Wespe. Und das ist natürlich, boah, also... Ja, Jan, ich glaube, du hast es eben gesagt, man kann natürlich auch sagen, diese unfassbare Greatness, ne, wir sind jetzt Teil des Ganzen, wir erleben Luke Littler in seiner Frühphase mit zwei. Ehrlicherweise steht bei mir eher so die andere Seite der Medaille im Vordergrund, weil, also, das war jetzt alles nicht so dölle, ne? So ab dem Viertelfinale wusste man im Prinzip, wer hier Weltmeister wird. Ab dem Moment, als Rob Cross das 3-3 nicht macht, die Distanzen länger werden, dann keine Gegner da einfach vor der Platte stehen und jetzt sogar der, wo wir alle nochmal Hoffnung schöpfen, dass es zumindest ein spannendes Finale wird. Und wir geben ja unsere Neutralität deswegen nicht auf, ne? Aber man erhofft sich einfach ein spannendes Finale, geht übrigens den PDC-Mitarbeitern ganz genauso. Also da waren alle irgendwie so ein bisschen underwhelmed, Jan.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, du willst ein spannendes Produkt haben. Du willst ein Produkt haben, was sich gut verkauft. Und das ist so, genau, jetzt ist es erst der zweite WM-Titel von Littler. Aber ja, wenn man sich schon die Major-Bilanz dieses Jahres anschaut, und das ist eigentlich auch ganz interessant, die beiden hatten vor diesem Spiel in diesem Jahr eine Bilanz von 3-2 für Van Veen. Aber die Spiele, die Littler gewonnen hat, waren UK Open und Players Championship Finals, oder? Also ich meine, es war auf jeden Fall zweimal auf der Bühne. Also der holt die wichtigen Titel und das ist so wie eine Bundesliga, die irgendwann an der Spitze eben nicht mehr spannend ist, weil 15-jährige Kinder heute quasi nur noch einen deutschen Meister kennen. Dann guckt sich keiner mehr den Titelkampf an und das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Allerdings kann die PDC jetzt Luke Littler ja auch nicht künstlich Steine in den Weg legen. Ganz im Gegenteil, sie haben ihm einige weitere Steine aufs Konto verschoben. Ich weiß im Moment nicht, wie es gehen soll. Ich glaube, so wie du, Kevin, glaube ich, gerade schon mal gesagt hast, frühe, kurze Distanz, frühe Runde bei einem großen Spiel und dann eine etwas längere Off-Phase und ein Gegner, der gut drauf ist, dann kann sowas klappen. Aber über die längeren Distanzen, und der baut ja diese Statistik weiter aus, dass er, glaube ich, Matches, die über mehr als 20 Legs gehen, nur eines verloren hat in seiner Karriere, das erste WM-Finale gegen Luke Humphries. Ja, je länger es wird, desto deutlicher ist das Ergebnis nachher für Littler.
Du, Kevin, ich habe mein Weihnachtsgeld weise genutzt und mir gleich eine ganze Ladung neuer Darts gekauft. Jetzt habe ich aber folgendes Problem. Die fliegen hier zu Hause alle nur so lose rum und ich fahre demnächst auf ein Dart-Turnier, möchte meine Darts natürlich irgendwie mitnehmen. Was mache ich denn da?
Du brauchst unbedingt einen Darts-Case oder am besten direkt mehrere für all deine Darts. Und da habe ich eine Idee für dich, NYT Studio. Die produzieren Darts-Cases aus einem 3D-Drucker. Das ist ein Startup mit Produkten eben made in Germany.
Wichtig ist mir aber, dass mein Dartcase nicht so von einer Stange 0815-mäßig aussieht.
Ja, und da ist eben NYT Studio genau das Richtige. Die bringen nämlich personalisierte Dartcases nach den Wünschen ihrer Kunden raus.
Und haben die noch mehr im Sortiment?
Ja, gibt auch Darthalter, auch die personalisiert möglich. Und es gibt einen Weihnachtsbaumanhänger im Shop in Dartboard-Form. Das ist für die was, die nach Weihnachten jetzt ganz frisch schon ans nächste Weihnachten denken.
Grundsätzlich sind alle Produkte von NYT Studio nachhaltig produziert und man findet sie in diversen deutschen Dartshops oder auch auf ihrer Website nytstudio.com, zu deutsch gesprochen nytstudio.com. Und es gibt auch noch einen Rabattcode, der lautet Checkout5. Damit kriegt man 5% Rabatt auf die nächste Bestellung im Shop von NYT Studio. Den Link zum Shop und den Rabattcode findet ihr in den Shownotes.
Und damit machen wir den Haken hinter das Sportliche, können jetzt nochmal auf die Trophäenübergabe zu sprechen kommen. Da hat ja Littler den Boxer Anthony Joshua zitiert und ich glaube, die englische Fußballerin, die hat das auch gebracht, ist auch so ein viraler Clip, auch mit den Wörtern, diese von Manchester City oder Arsenal, mir fällt der Name nicht ein, egal, die hat gegen Deutschland damals bei der Heim-EM das entscheidende Tor gemacht. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Auf jeden Fall hat die das auch ganz prominent platziert, da auf dem Rasen nach dem Titel. Littler Littler jetzt auch. Also so Littler mit dem Publikum auch in der Szene wieder, da müssen sich beide Seiten erst wieder so ein bisschen annähern, ist mein Eindruck. Mats, wie ging's dir?
Ja, meinst du annähern? Ich hatte eher das Gefühl, dass dieses Spiel gegen, also bei dem er letztendlich ausgepfiffen wurde, bei dem das, wir waren ja auch zusammen da in London an dem Abend, ja, und nach dem Cross-Spiel mit seinem hochroten Kopf da oben. Also ich hatte jetzt aber nie das Gefühl bei den Spielen von Luke Littler, die ich gesehen habe, auch im Alley-Pally im Publikum, dass die Fans jetzt komplett gegen ihn sind oder er das Publikum gegen sich hat. Natürlich in bestimmten Momenten gegen Cross war es das letzte Spiel, die wollten den Entscheidungssatz, die wollten noch ein paar Bier trinken, die Fans, alles schön und gut, aber ich hatte jetzt auch nach diesem Cross-Spiel dann jetzt im neuen Jahr nicht das Gefühl, dass die Fans sich da auf Luke Littler eingeschossen haben. Er hat natürlich jetzt auch wenig dazu beigetragen in den letzten beiden Spielen, keine Gesten mehr, keine Provokationen. Er hat sich da auf sein Spiel konzentriert und sobald da die 180er fliegen oder es Richtung 9 Data geht mit 6 Perfekten, sind sie ja auch auf seiner Seite und sie feiern ihn, ne? Deswegen glaube ich, war es am Ende eher so eine Randnotiz, dass er das bei diesem einen Spiel sich mit dem Publikum angelegt hat. Aber ich weiß nicht, du hast es ja vielleicht besser erlebt im Alley Pally heute. Ich hatte jetzt beim Zuschauen am TV nicht das Gefühl, dass er heute ausgepfiffen wurde. Andersrum, Van Veen wurde ja sogar einmal ausgepfiffen. Ich habe die Situation jetzt nicht mehr ganz drauf. Ich glaube, es ging sogar auf Doppel, ne, in dieser Situation. Aber ja, es wird in so On-and-Off-Beziehung bleiben zwischen Littler und den Fans. Die wollen spannende, enge Spiele sehen. Das gibt es selten mit Luke Littler. Das Spannendste war das Duell gegen Rob Cross. Ich finde insgesamt eigentlich eher schade, dass es ab dem Viertelfinal so viele enge Spiele gab. Wenn man mal ehrlich ist, haben wir da Anderson gegen Van Veen.
So viele klare, meinst du?
Ja, so viele klare Spiele. Wir haben Anderson gegen Van Veen. Das war ein sensationell gutes Spiel. Aber auch da steht am Ende ein 6-3. Ja, von den Viertelfinals brauchen wir gar nicht groß reden und vom Finale auch nicht. Das finde ich ein bisschen schade, dass wir ab der entscheidenden Phase, ab Viertelfinale insgesamt so viele klare Duelle gesehen haben. Die Distanzen werden länger und du merkst relativ schnell, einer von beiden kommt da heute nicht mit. Das wird punktuell funktionieren mit High Finishes, guten Momenten, aber eben nicht auf die lange Distanz, dass da eben mehrere Sätze folgen. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade.
Und die Entwicklung haben wir ja nicht nur in diesem Jahr gesehen, sondern die gibt es seit Jahren, ne? Also letztes Jahr war es ganz genauso, da gab es auch keine spannenden Spiele, ja, mehr. Bei der Gabriel Clemens WM mit dem Halbfinallauf waren die Halbfinals auch beide 6-2 oder so, ne? Finale war dann auch noch relativ deutlich. Also ja, Finale geht schon seit Jahren nicht mehr über 7-4 hinaus wie Humphries gegen Littler. Und jetzt, selbst bei diesem Spiel, geht es sogar 7-1 aus. Also ich habe dann auch gedacht, so nach dem Matchstart, ja, das hat irgendwie was von Phil Taylor gegen Peter Manley zu den Zeiten, ne? Als irgendwie jedes Turnier nur darum ging, wer darf Zweiter werden und darf sich dann eine Klatsche abholen im Endspiel. Auf jeden Fall, ja, dieses Thema On-Off-Beziehung, ich glaube, das beschreibt es ganz gut mit dem Publikum und ich würde, es sind auch so meine Eindrücke jetzt gewesen bei diesen drei Spielen, also bessere Gegner, um da das gar nicht mehr zum Thema werden zu lassen, hätte Littler noch nicht kriegen können. Mit Ratajski, Searle und Van Veen, du hast da eben keinen außerordentlichen Publikumsliebling mehr, keinen, der auch irgendwie über das Publikum versucht, sich in Spiele zu beißen. Also Anderson hätte da, glaube ich, nochmal einen anderen Faktor mit reinwerfen können, weil der hätte natürlich die Fans sicherlich auf seiner Seite gehabt, zumindest so lange, wie die dann auch irgendwie den Engländern nicht unbedingt gegen den Schotten siegen sehen wollen, aber ich glaube, das wäre nachrangig zu betrachten gewesen, aber es ist eh vergossene Milch, Anderson im Halbfinale raus und wir, ja, haben ein klares 7-1 gesehen und Jan, ich würde sagen, damit können wir es abrunden und können dann jetzt auch festhalten, dass Luke Littler auch in der Order of Merit natürlich jetzt auf Jahre hinaus unschlagbar sein wird, würde Franz Beckenbauer sagen, analog zu 1990.
Ja, und das finde ich ist aufgrund der neuen Preisgeldverteilung wirklich erstaunlich. Also mit knapp 2.800 Penunsen ist er da, 2,8 Millionen Penunsen ist er da an der Spitze. Das ist so viel Geld, wie Luke Humphries, Rian van Veen und Michael van Gerven zusammen in der Order of Merit haben. Und diese neue Preisgeldverteilung wird auch dazu führen, dass Rian van Veen wahrscheinlich ziemlich sicher mindestens als Nummer 3, wenn nicht eher als Nummer 2 in die nächste Weltmeisterschaft gehen wird. Luke Littler kann jetzt eigentlich bis nächstes Jahr Anfang Dezember oder bis dieses Jahr Anfang Dezember Ferien machen. Dann muss er allerdings mal ein bisschen was verteidigen. wenn die Preisgeldstruktur so bleibt, was sie ja wohl bleiben wird, dann kann er aber auch eher noch was drauflegen und all der Kleinkram zwischendrin, ja, den wird er, denke ich, zum großen Teil auslassen. So wie Humphries es vielleicht schon mal angesprochen hat, sich überlegen, ob man dann nicht auch sagt, PC Finals, sei es drum, unter der Woche erhole ich mich von Premier League und und gelegentlicher European Tour. Und ja, vielleicht will ich gar nicht zu den PC Finals. Also der sitzt da oben so sicher und da müssen die anderen sich schon zusammentun.
Thema Preisgeldstruktur. Mats, du warst ja auch in dem Gespräch, in der Gesprächsrunde mit Matt Porter dabei. Ja. Und zum Thema Preisgeld hat er ja eigentlich alles abgewürgt. Auch generell, was so das Thema anbetrifft, nicht nur Preisgeldstruktur, sondern auch vielleicht eher ein Punktesystem, was sich Michael van Gerwen ja wünschen würde. Wie stehst du dazu, den Aussagen des PDC-Bosses?
Ja, ich fand sie sehr deutlich und missverständlich. Er hat klar gesagt, die WM ist das wichtigste Turnier und das herausragende Turnier. Und wer da performt, der hat es halt verdient, auch beschützt zu werden, eben in der Order of Merit. Merit fand ich jetzt sehr deutlich, also abgewürgt trifft es ganz gut. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, sagt er auch sowas wie, das eine ist das für die Nerds, was so übers Jahr läuft, ne? European Tour, Players Championships und all diese Turniere. Und das, was die meisten Leute interessiert, ist die WM, das ist das größte Turnier. Und wer da performt, der hat es verdient, so viel Geld zu verdienen und auch in der Order of Merit beschützt zu werden. Kann man jetzt aus puristischer Sicht anders sehen, wenn man das ja als Ganzes betrachtet, als eben die komplexe Tour, die dahinter steht. Und eigentlich legen ja auch alle Profis und auch die PDC Wert darauf, auch die PDC Europe natürlich, dass es eben nicht nur ein Turnier im Jahr gibt, nicht nur die Weltmeisterschaft, sondern da auch noch ein paar mehr Turniere unterwegs sind. Aber Porter ist da klar in seiner Meinung und ja, das kann man jetzt gut finden oder nicht. Ich kann das ehrlich gesagt nachvollziehen aus Business-Sicht, dass er das so sagt und hat mich jetzt noch nicht überrascht. Also hätte mich eher überrascht, wenn er was anderes gesagt hätte.
Man muss aber auch sagen, für viele Turniere ist es ja jetzt auch letzten Endes nicht so entscheidend, ob jemand Nummer 1, 2, 3 oder 4 ist. Und ja, die PDC nutzt eben gern dieses Aushängeschild, weil auch Leute, die eben nicht so Nerds sind, wie du es gerade gesagt hast, ja, die wissen oder haben mitgekriegt, auch aus der allgemeinen Presse, wer der Weltmeister ist. Ich vergleiche es mal ein bisschen mit dem Skispringen. Da wissen die Leute vielleicht auch eher, wer die Vierschanzentournee gewonnen hat, als wer am Ende den Gesamtweltcup geholt hat. Und so nutzt die PDC das eben auch. Der jetzt Anfang Januar ganz oben steht, das ist der, dessen Namen die Leute erkennen. Sie wissen dann vielleicht noch 2, 3, 4 weitere. Tatsächlich ist in diesem oberen Bereich aber die Verteilung der Plätze jetzt auch für andere Majors oder European Tour Events ja nicht so entscheidend, ob da einer auf 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 steht, ne? Wenn man ganz ehrlich ist. Aber es ist jetzt aus meiner Sicht, ich finde es schon langweilig zu wissen, dass sich da an dem mit einem Turnier fürs ganze Jahr nichts dran ändern kann. Und wenn Luke Humphries alle Majors dieses Jahres gewinnt, wird er trotzdem hinter Luke Littler stehen. Wenn er noch alle European Tour Events dieses Jahr mit dazu gewinnt, wird er auch noch hinter Luke Littler stehen. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, dass dann diese 8 Siege jetzt im Dezember, Januar so wichtig sind. Aber ich verstehe natürlich die PDC-Sicht darauf auch.
7 sind es ja sogar nur, ne? Also ja, die 7 Siege bringen jetzt die 1 Million Pfund Preisgeld, umgerechnet 1,15 Millionen Vorsteuer natürlich. Aber ja, ich denke, wenn er da einen vernünftigen Steuerberater hat, Grüße gehen raus an manche andere Dartspieler, dann sollte es trotzdem da irgendwie ganz gut laufen finanziell für ihn. Um das abzurunden, also mein Eindruck ist auch ganz klar, dass die PDC sich bewusst macht, dass das noch Ewigkeiten dauern wird, irgendwie den Rest des Jahres auf einen ähnlichen Sockel zu stellen. Also auf einen ähnlichen wird eh nie gelingen, ist wahrscheinlich auch gar nicht jetzt im Interesse, dass man da irgendwie Konkurrenzprodukt schafft zur WM, also wie jetzt irgendwie 4 Grand Slams oder so. Aber die Diskrepanz ist ja schon riesig, ne? Aber ich glaube, zunächst geht es einfach darum, weiterhin mit der WM, mit dem riesigen Erfolg der WM und auch der Premier League, sich den Rest des Jahres zu finanzieren. Ne? Und ich glaube, so sieht das die PDC auch, weil da holen jetzt eben die paar wenigen Spieler, die Zugpferde, sammeln irgendwie dann ja auch letztendlich das Geld ein für den Rest der Tour, ne? Muss man ja so auch sagen. Ne? Klar, sie nehmen auch viel raus, Mats, aber sie sorgen ja auch für viele Einnahmen, weil sie dann eben die Hallen voll machen.
Klar, und deswegen diskutieren wir doch auch jedes Jahr wieder, wer kommt in die Premier League. Es gibt eben keine feste Rangliste, dass man sagt, die ersten 8 sind dabei, oder es gibt keine Regel, in der steht, du musst mindestens ein WM-Viertelfinale gespielt haben. Es bleibt bei einigen Interpretationssache. Und das sind Leute, Beispiel Stephen Bunting, das lief bei den Major-Turnieren in der Vergangenheit nicht mehr so gut, um es mal vorsichtig zu sagen. Jetzt auch bei der WM fand ich dann letztendlich relativ sang- und klanglos raus, keine großen Geschichten geschrieben. Aber das ist halt einer, auf den die Leute Bock haben, den sie kennen. Und diese Premier League-Geschichte wird einfach am Ende ein Thema bleiben, ob ein Stephen Bunting da reinkommt zum Beispiel, der es vielleicht sportlich nicht so sehr verdient hat, sagen wir, wie ein Danny Noppert, auch wenn dessen WM jetzt auch nicht sonderlich gut war, der ist auch früh raus. Aber am Ende wird es dabei bleiben, es sind die Gesichter, für die die Menschen die Tickets kaufen und die eben diese ganze Tour auch mit anführen und diese ganze PR-Maschinerie auch am Laufen halten. Die Leute haben halt Bock, Stephen Bunting zu sehen.
Ach Kevin, du weißt, ich schätze deinen Rat immer sehr und den brauche ich jetzt gerade auch einfach mal. Aktuell am Dartboard, es läuft wirklich gar nichts bei mir. Ich hatte meinen sportlichen Höhepunkt im letzten Jahr, wie du weißt, als ich die 2 Euro Preisgeld bei der Next Gen eingespielt habe. Ja, und jetzt stehe ich hier wie ein Trainingsweltmeister am Dartboard und es läuft gar nichts mehr. Selbst die Darts in meiner Hand fühlen sich einfach falsch an.
Ja, das klingt nicht gut. Dann würde ich sagen, du solltest mal den Peter Wright Way of Life probieren und zwar einfach mal neue Darts testen. Wie wär's damit?
Na, Kevin, du hast mir wohl nicht zugehört. Ich habe 2 Euro Preisgeld eingespielt. Ich kann mir doch jetzt nicht einfach ein neues Set Darts kaufen. Das geht doch nicht.
Ja, mit 2 Euro Preisgeld, ja, du kannst jetzt nicht die größten Sprünge machen, verstehe ich, aber da habe ich einen sehr guten Tipp für dich und zwar solltest du mal vorbeischauen auf dartsleihen.de, denn dort musst du Darts nicht kaufen, sondern kannst sie einfach leihen.
Wie, leihen? Also ich habe die dann einfach für ein paar Tage und, hä, wie, das musst du mir mal kurz erklären hier.
Ja, ganz genau. Du bist auf dem richtigen Weg. Genauso ist es nämlich. Für 3 Tage zahlst du pro Set 4,99 Euro. Kannst auch auf 5, 7, 10 oder 15 Tage verlängern, wenn du mehr Trainingszeit mit den Darts brauchst. Du kannst auch mehrere Sets ausleihen und dann parallel mit verschiedenen Darts dort trainieren. Kriegst dafür auch ein bisschen Rabatt. Dazu gibt es Rabattcodes hier in der Folgenbeschreibung. Und dann findest du vielleicht den Weg zu alter Stärke.
Ja, ich glaube, ich probiere so viel aus. Ich mache gleich das ganze Sortiment leer. 200 Sets gibt es dort auf dartsline.de. Dein Partner, um neue Darts auszuprobieren, ohne viel Geld auszugeben. Alle Infos gibt's auch nochmal in den Shownotes.
Und ich denke, Kevin, da hast du einen wahren oder einen wichtigen Punkt nochmal. Letzten Endes, diese ganze Maschinerie ernährt natürlich auch die anderen Spieler. Und wenn man so in der Order of Merit mal weiter runter guckt, so in die Bereiche, in denen zum Beispiel ein Ricardo Pietrzko steht, im Moment auf Platz 34, der ist mit knapp 300.000 Pfund in der Order of Merit. Ich habe letztens eine Ausführung gesehen, mit wie viel Taylor zu seinen Zeiten die Order of Merit angeführt hat. Da hatte ein Phil Taylor über 2 Jahre dieses Geld, was heutzutage ein Spieler ja in den Plätzen 30 bis 40 der Order of Merit hat. Also da hat sich schon für die breite Masse viel getan, auch wenn wir uns dann an anderer Stelle wieder dran stören, dass eben diese Top 32 Spieler oder Top 40 Spieler doch sehr protegiert werden durch die PDC.
Aber nochmal, auch diese Verdopplung dieses Preisgeldes, wo kommt denn das her? Das hat ja Luke Littler mit angeschoben in den letzten 3 Jahren eben, den Marktwert gesteigert, neue Zielgruppen erschlossen, auch was TV-Verträge angeht. Also er hat ja praktisch selbst mitgeholfen, sich zum Millionär zu machen oder jetzt mit diesem einen Sieg, dem Millionär war er vermutlich vorher auch schon mit allen Sponsoreneinnahmen und was da noch so zugehört. Aber es ist auch ein Verdienst von Luke Littler, dass der Darts-Weltmeister jetzt 1 Million Pfund bekommen hat.
Und im Shortleg-Podcast war es, glaube ich, habe ich es auch gehört, hat Lutz Wöckener davon erzählt, als Beispiel genannten Ian White, der auch ganz offen sagt, er versucht natürlich jetzt auf Biegen und Brechen noch irgendwie in den Top 64 über möglichst viele Jahre zu bleiben, um natürlich auch auf den hinteren Rängen noch möglichst viel Geld zu sammeln. Und ja, wer will es genau diesen Spielern verdenken? Jetzt haben wir heute die Info bekommen, in der Q-School in UK wird Steve Beaton wieder antreten.
Weltklasse.
Und
Weltklasse.
Da weiß man auch, warum. Ne? Also ja. Der hat sich natürlich das ganz anders vorgestellt, weil die Seniors Tour gab es da noch zu dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Und jetzt ist es natürlich im Nachhinein richtig blöd gelaufen, weil er hat ja freiwillig die Karte abgegeben, stand aber noch unter den Top 64, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Also dementsprechend ja, blöd gelaufen. Mal schauen, ob wir ihn wieder sehen. Bei der EU Q-School übrigens Pascal Rupprecht am Start. Also da wird es auch interessant, natürlich mit Arno Merck und Konsorten Michael Unterbuchner, die ganz klar auf die Karte gehen wollen, sind wir sehr gespannt, aber es soll jetzt Harrison. Nicht Thema sein. Harrison natürlich, Charlie Manby in UK, ne, das sind ja auch so ein paar Namen jetzt der WM. Mats, du hast es eben so schön anmoderiert und jetzt ist die letzte Chance auch, vor der nächsten Folge Checkout noch die finale Premier League Prediction hier abzulassen, und von dir habe ich die jetzt noch gar nicht gehört, deswegen, wie sieht die denn aus? Die Top 4 sind ja eh fix mit den beiden Lukes, mit Rian van Veen und Michael van Gerven, und welche vier Namen würdest du danach noch mitgehen? Ich denke, über die meisten braucht man gar nicht diskutieren.
Ja, also Danny Noppert ist bei mir so ein Thema. Ich kann es mir nicht vorstellen nach der Weltmeisterschaft. Das Resultat war einfach zu schlecht. Es sind schon zwei Niederländer dabei. Ich glaube, für Noppert sieht es schlecht aus. Bunting ist für mich gesetzt, so wie die PDC vorgeht. Den kennen die Menschen. Ja, und dann haben wir natürlich dann hier unsere Waliser, Clayton und Price. Ja, Price ist für mich auch gesetzt. Auch eben einer, den man kennt mit seiner Art. Ja, und dann, keine Ahnung, vielleicht noch, ja, Josh Rock wird's am Ende vielleicht werden, so auch als junger Newcomer da, auch wenn er vielleicht jetzt nicht so das Riesenzugpferd ist, aber dann ist die Frage, wer ist denn eben ein Konkurrent von Josh Rock? Also wer soll es denn jetzt sonst werden, ne? Auch mit diesen Leuten, mit den tollen WM-Ergebnissen, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Halbfinale Ryan Searle, alles schön und gut, aber das hat er haushoch verloren, er war da chancenlos, der wird jetzt nicht in die Premier League kommen, weil er im WM-Halbfinale war.
Also ich habe mich ja auch schon festgelegt und ich bleibe jetzt auch einfach dabei. In folgender Reihenfolge von sicher zu unsicher: Clayton, Price, Rock und Bunting. Ich bin tatsächlich bei Bunting jetzt sogar am unsichersten noch, weil, also mein Kandidat wäre als Ersatz Espinel, weil der hätte natürlich ein ähnliches Asset wie Bunting. Und ansonsten fällt mir auch kein Name ein und ich sehe es genauso wie du, Noppert. Leider Gottes, die PDC setzt eben den Hauptfokus natürlich auf die WM und da ist er, obwohl es ein überragendes Spiel war, auch von ihm gegen Justin Hood, da ist er aber rausgegangen, und die PDC wird das einfach zum Anlass nehmen, um ihn auch nicht mitnehmen zu müssen. Die wollen ihn auch nicht dabei haben, weil er ihnen einfach zu langweilig ist. Jan, du noch irgendwas zu ergänzen? Haben wir jetzt irgendeinen Namen nicht genannt?
Nee, genau. Ich würde in dieser Aufzählung für Espinel statt Bunting gehen. Ich glaube auch nach unserem Gespräch mit Matt Porter und seiner ganz klaren Äußerung, dass ihm dieses Social-Media-Gedöns einiger Spieler zu viel ist. Ich glaube, dass Bunting diesmal eine Denkpause kriegt, so wie sie Humphreys auch einmal nicht mitgenommen haben, als er eigentlich reingehört hätte. Ich denke, morgen 16.30 Uhr wissen wir mehr. Also für mich ist Espinel drin und Bunting raus.
Ganz genau. Montag 16.30 Uhr Sky Sport News, genau. Und dann werden wir auch die große WM-Abschlussanalyse aufnehmen danach, sodass wir dann die Premier League-Nominierung natürlich auch drin haben. Stephen Bunting, Nathan Espinel ist auch eine gute Überleitung, denn die Frage ist jetzt natürlich, wie geht's jetzt erstmal ad hoc weiter? Und zwar, na klar, mit der Promi-Darts-WM. Wir freuen uns doch alle drauf. Und da ist Espinel dabei. Er spielt mit Alexander Kumpner, nie gehört, irgendwie irgendein Koch. Dann Stephen Bunting, er spielt, und das wird dich abholen, Mats, als Nordlicht, mit Ailton. Was macht das mit dir?
Sensationell. Ailton, ein Held meiner Kindheit. Bin ja in der Nähe von Bremen geboren und aufgewachsen, früher im Weserstadion gewesen. Und ja, Ailton hat ja gute Nachrichten. Er hat seine Torjägerkanone zurück von 2004, die lange verschollen war. Ich glaube, Streit mit einem Ex-Manager, der die irgendwie bei eBay mal verkauft hat oder verkaufen wollte. Er hat sie wieder und vielleicht jetzt die nächste Trophäe. Promi-Darts-WM kann er dann schön neben die Torjägerkanone stellen.
Also was mich auch abholt, ist das folgende Doppel: Michael van Gerven und Joey Kelly, Martin Schindler und Rainer Kallmund, finde ich auch auf einer gewissen Ebene ganz lustig. Ja. Luke Humphreys spielt mit Gülcan Kams, und dann hat man eigentlich vor, Kati Hummels spielen zu lassen mit dem Weltmeister, aber Luke Littler und die Promi-Darts-WM, ich glaube da nicht dran. Jetzt bei Redaktionsschluss ist das alles nicht sicher, ich weiß es nicht, aber im letzten Jahr war er auch nicht dabei, und ich glaube nicht, dass ProSiebenSat.1 jetzt so viel Geld da noch in die Hand nehmen wird, und er hat da vermutlich einfach keinen Bock drauf und auch Besseres zu tun. Und dann kann ich mir vorstellen, vielleicht sehen wir Rian van Veen oder die Allzweckwaffe Peter Wright. Es ist auch relativ egal, sagen wir es so. Jan, hast du irgendwas zu ergänzen, so Promi-Darts-WM, oder wollen wir es einfach
abrocken? Es abrocken? Könnte auch das Comeback von Gaga Clemens geben, der hätte keine weite Anreise. Für mich ist dieses Teilnehmerfeld, ich muss sagen, ich bin da gar nicht ganz so drin bei dieser Sorte Prominenz, außer Ailton, auch einem Held meiner Jugend, als er an Olli Kahn an Ailton vorbeigekrabbelt ist im Olympiastadion und Werder Meister wurde. Für mich ist das so ein Feld, die könnten sich auch im Dschungelcamp treffen, dann hätte man eigentlich zwei Formate in einem und man könnte ja im Dschungel auch auf die Scheiben werfen, aber ja, und Wespen gibt es da auch, also es ist das, was es ist und ich glaube, dass ich jetzt nach so vielen Wochen Dart am Sonntag dann den Fernseher diesbezüglich mal auslasse und mich eher dann akribisch auf die Q-School vorbereite.
Ja, denn die Q-School, die startet am Montag mit der First Stage, geht ja die ganze Woche, es werden ja dann reichlich Tourkarten verteilt und mal schauen, ob zum Thema Mario Vandenbuchrade noch irgendwas kommt, ob es spielt oder ob es vorher dann eine Entscheidung zu Dom Taylor gibt. Ganz kurzer Hintergrund, Top 64 der Order of Merit bleiben ja auf der Tour, aber Dom Taylor, der wurde wegen Einnahme einer Substanz, kann man sagen, sicherlich so aus der WM ausgeschlossen, wir kennen die Story, deshalb wird er möglicherweise oder sehr wahrscheinlich eben gesperrt und wann die Entscheidung da fällt, ist aber unklar und das ist natürlich dann relevant. Wann wird ihm das ganze Preisgeld rausgenommen oder so. Mal schauen, werden wir alles beobachten und wir hoffen natürlich auch, dass der ein oder andere Deutsche auf die Tour kommt und dann, wie schon erwähnt, Dienstag große Abschlussanalyse, die ist dann da, nachdem wir Montagabend aufnehmen und ansonsten steht die Q-School im Fokus und an dieser Stelle würde ich sagen, Mats, Jan, habt ihr sonst noch irgendwas oder liegt euch nichts mehr auf dem Herzen nach diesem WM-Finale, nach diesen 20 Turniertagen in London?
Mir liegt zum Thema Darts nichts mehr auf dem Herzen, aber ich möchte meine Tochter grüßen, die hat nämlich heute Geburtstag.
So, und eigentlich grüßen wir ja nicht, aber in dem Fall schon. Mats, willst du auch noch jemanden grüßen? Wer hat Geburtstag? Christoph Ratajski, nee. Nachträglich, der hat am 1.
Nee, alles gut. Ich bin dann immer so zum Ende der Darts-WM. Es ist dann eine intensive Zeit, auch die Tage in London vor Ort. Irgendwann so ein kleiner Teil in mir sagt dann auch, jetzt ist dann auch gut und es ist schon auch eine lange Zeit gewesen, ne? Seit dem 11. Dezember und viele Pfeile und mir geht es ein bisschen wie Jan. Also ich glaube, die Promi-Darts-WM, Ailton hin oder her. Ich muss noch eine Korrektur machen, bevor die Werder-Fans schreiben. Olli Kahn ist an Ivan Klasnic vorbeigekrabbelt beim ersten Tor. Ailton hat das dritte Tor gemacht in der ersten Halbzeit damals, beim 3:1 in München. Also ich glaube, ich werde mir die Promi-Darts-WM auch schenken.
Ja, ich werde auch wahrscheinlich irgendwann einnicken. Also das ist rein physiologisch nach diesen durchzechten Nächten hier am Rechner im Hotel auch gar nicht mehr anders machbar. Gut, dann danke ich euch fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören und wünsche dann viel Spaß bei der Q-School, um es so zu formulieren. Das trifft wahrscheinlich auf den Großteil unserer Hörer zu. Dankeschön, macht's gut, ciao, ciao.
Ciao, gute Heimreise.